Ja, ich habe einen Text ausgesucht aus dem Buch Micha, das 7. Kapitel, die Verse 18 bis 20. Das ist sozusagen der Schluss, die letzten drei Verse, aber die haben es in sich, die letzten drei Verse. Da heißt es: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Ja, ich finde, der Text passt auch gut zum Lernvers. Nur weil du da auch so die Sorgen hattest. Ja, also heute Morgen geht es um einen Mann mit dem wirklich wunderschönen Namen Micha. Micha, die Kurzform von Michael. Der lebte so ungefähr 750 Jahre vor Christus. Also so circa von heute ausgerechnet vor 2700 Jahren. Sein Beruf war Prophet. Es ging in seinen Texten eigentlich weniger darum, was jetzt so in Zukunft mit seinem Volk passieren würde. Nein, der Micha war deshalb Prophet, weil er eben sagen konnte, wie es um sein Volk gerade stand, also wie es aktuell aussah. Er war also Prophet, weil er für klare Kante stand. Er nahm keine Rücksicht auf hochsensible, auf zart beseitete Gemüter. Er kritisierte die Zustände in seinem Land. Und er machte ganz deutlich, Gott, in dessen Dienst er stand, der war überhaupt nicht einverstanden mit dem, was er da so sah. Was hat Gott gesehen? Was hat Micha gesehen? Der damaligen Zeit. Er sah, wie die Reichen immer reicher wurden. Er sah, wie die Armen immer ärmer wurden. Er sah Korruption, Betrug. Er sah rücksichtslose und verlogene Machthaber und er sagte, das wird sich Gott nicht länger anschauen. Gott findet solche Zustände offenbar überhaupt nicht lustig. Prophet war Micha, weil er eben das alles angesprochen hat und ausgesprochen hat. Er war Prophet, weil er dazu aufrief, umzukehren, sein Leben zu ändern und anders mit den Mitmenschen umzugehen. Ja, das war der Micha. Und wenn man die Bibel nimmt, das sind gerade mal so ungefähr 6 Seiten, die der Micha geschrieben hat. Und die Bibel, ja, hat ja über 1000 Seiten. Also ein mini kleines Buch, verschwindend klein in der Bibel, wird manchmal vielleicht auch übersehen. Aber er hat eine wichtige Botschaft. Der Micha, also der schimpft, der wettert, der kritisiert, der klagt, er lässt kein gutes Haar an seinen Zeitgenossen. Und dabei zeigt er uns einen Ausschnitt eben, er zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben. Aus einem Leben, das nicht wirklich schön ist. Er zeigt uns, er hält uns sozusagen auch den Spiegel vor, was Schuld mit uns, was Schuld mit Menschen machen kann. Und er sagt, das ist nicht gut, ja, das ist hässlich, das geht gar nicht. Und für dieses Problem braucht ihr eine Lösung. Habt ihr eine Lösung? Ich will jetzt mal ein paar Minuten über das Thema Schuld sprechen und auch, was Schuld so mit uns anstellen kann. Es geht jetzt nicht darum, dass fromme Menschen immer viel Freude daran haben, andere Menschen als Sünder zu sehen und darzustellen. Nein. Es geht darum, weil Schuld das Leben aller Menschen, also auch das Leben von uns Christen beeinträchtigt, weil Schuld grundsätzlich ganz viel kaputt macht. Also, worum geht es? Ich will es mal bei einem Beispiel belassen, also in diesem Buch, in den Kapiteln davor. Ich will ein Beispiel nehmen, bei dem vermutlich viele sagen werden, das ist wirklich nicht gut. Ja, das macht wirklich viel kaputt. Da brauchen wir eine Lösung. Aber haben wir die Lösung? Also ein Beispiel, wo bei den meisten von uns, glaube ich, sich was regen wird. Und dieses Beispiel stammt eben aus dem Buch Micha. Er beschreibt das Leben zu seiner Zeit, er beschreibt Familien, er beschreibt Beziehungen und er zeigt eben, was Schuld so anstellen kann in Familien, in Beziehungen. Schuld, das ist sowas wie ein Killer. Schuld bringt Beziehungen an den Abgrund. Schuld zerstört Familien. Micha sagt es so und beschreibt damit eben die damalige Zeit. Niemand kann sich auf seinen Nächsten mehr verlassen. Niemand kann dem Nächsten mehr über den Weg trauen. Man muss aufpassen, worüber man redet. Wenn man mit diesem über das redet oder mit jener über ein anderes Thema, kann ich der Person wirklich vertrauen? Wird sie mit der vertraulichen Information entsprechend umgehen? Schuld hat verheerende Auswirkungen. Zum Beispiel Söhne verachten ihre Väter. Und dann fasst Micha das alles in einem Satz zusammen und sagt, des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Das stellt Schuld also an. Gott sei Dank ist es nicht immer so. Es gibt auch ganz andere Verhältnisse. Das Miteinander in Familien kann gut sein, kann prima funktionieren. Menschen können einander vertrauen. Alt und jung leben friedlich miteinander. Man kann selbst auch friedlich mit Schwiegermüttern zusammenleben. Gott sei Dank. Aber es ist nicht immer so. Und das wissen wir auch. Immer wieder ist es auch anders. Schuld macht kaputt. Irgendwann lief da etwas schief. Anfangs, da war es gar nicht so schlimm, es war nur eine Kleinigkeit. Jemand hat einen Fehler gemacht, es hat vielleicht auch was versäumt zu sagen. Jemand hat was eben, wie gesagt, vergessen. Jemand wurde enttäuscht. Jemand hatte einfach vielleicht auch einen schlechten Tag. Und dann wurde mehr daraus. Man hat nicht mehr miteinander gesprochen. Die Hand rutschte vielleicht aus. Gutes gab es nicht mehr. Einmal wurde mehr und mehr geschwiegen, es wurde auch nichts mehr verziehen und so lebte man schweigend nebeneinander her. Jeder ging so seinen eigenen Weg und das Vertrauen starb mehr oder weniger. Und irgendwann wurde aus einem Streit ein Konflikt und aus dem Konflikt wurde plötzlich Feindschaft. Irgendwann legte einer den Schalter um und dann hieß es nicht mehr, der andere tut Böses, nein, der andere ist böse. Und irgendwann haben beide Seiten vergessen, dass man sich ja mal sehr gemocht hat, dass man sich gegenseitig vertraut hat, ja sogar geliebt hat. Und jetzt entziehe ich dem anderen meine Zuneigung, meine Unterstützung und ich fange an zurückzuschlagen. Auch ich werde schuldig. Auch ich mache Fehler. Aber das ist jetzt egal. Jetzt, wo der Schalter schon umgelegt ist, wie gesagt, Schuld macht kaputt. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich bin da auch dabei. Ich beteilige mich an diesen Prozessen, an diesen Teufelskreisen und wirke eifrig mit, dass sich das bestätigt. Dass Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Und irgendwann ist es dann soweit, die Schuld, wie gesagt, greift um sich. Vielleicht ist dann auf einmal eine Siedlung betroffen, vielleicht ist dann auf einmal ein ganzes Dorf betroffen und dann wird gesagt, niemand kann seinem Nächsten mehr über den Weg trauen. Niemand kann sich auf seinen Freund verlassen. Man muss aufpassen, worüber man redet, wenn man mit diesem oder mit jenem spricht. Söhne verachten ihre Väter, Töchter wollen mit ihren Müttern nichts mehr zu tun haben und wie gesagt, das auch mit den Schwiegermüttern ist es schwierig. Also des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Ja, das kann Schuld anstellen, wenn wir ehrlich sind und wir mischen dabei mit. Ich, ihr, wir alle. Und oft genug finden wir keinen Ausweg. Innerlich sind wir voller Wut und doch irgendwo auch voller Scham, also haben ein schlechtes Gewissen. Ratlos und doch manchmal gründlich verärgert. Und kein Weg führt mehr zurück zu dem Menschen, der einmal so wichtig war für mich und für mein Leben. Man war herzlich miteinander verbunden. Man war vertraut zu dem Kind, das man einmal im Arm gehalten hat oder zu dem Vater, in dessen Arme wir früher immer geflüchtet sind. Oder zu dem Freund, mit dem wir stundenlang reden konnten. Oder zu der Freundin. Zwischen uns ist es auf einmal dunkel. Und wir wissen, dass wir da nicht ganz unschuldig sind. Wenn wir ehrlich werden, dann spüren wir das so in einem Winkel unseres Herzens, nehmen wir das auch wahr. Auch ich Nicht nur der andere, auch ich habe Fehler gemacht. Weil ganz selten liegt es ja nur an einem. Ganz oft bin ich, ganz oft sind wir auch beteiligt. Und der Micha, der fragt jetzt weiter, wie wäre es, wenn es jetzt jemanden gäbe, der damit fertig wird? Wo sollte jetzt jemand sein, der damit fertig wird? Könnten wir jetzt vielleicht zurückfragen. Und Micha antwortet, was wäre, wenn es im Himmel eine Macht gäbe, die mit Schuld fertig wird? Was wäre, wenn Gott den Willen und die Kraft hätte, Schuld zu vergeben? Was, wenn es dem, von dem alles kommt, wenn es ihm das Herz zerreißen würde, wenn er sieht, wie ihr euch quält? Was, wenn es Gottes Alleinstellungsmerkmal ist, zu vergeben? Dann gibt es vielleicht den einen, der sagt, naja, Gott, der kommt in meiner Rechnung gar nicht vor, denn so wurde ich erzogen. Also, in meiner Familie hat niemand über Gott und den Glauben an ihn gesprochen. Ich weiß davon nichts. Oder ein anderer würde vielleicht sagen, Moment mal, wir denken schon, also Gott gibt es, Gott ist auch da. Wir gehen auch davon aus, dass er etwas mit uns zu tun hat. Er hat die Welt geschaffen, er hat uns die Gebote gegeben. Und am Ende der Tage wird er uns zur Rechenschaft ziehen. Wir haben auch den Eindruck, er ist gerecht. Wahrscheinlich ist er auch streng. Und hat der Micha nicht wieder und wieder gesagt, Gott lässt sich das nicht bieten? Hat er nicht die Menschen hart kritisiert, wie es hier eben zugeht und Strafe angekündigt, wenn wir unser Leben nicht ändern? Und dann sagen die beiden, die einen eben und die anderen, also Gott, diese Lösung, die enttäuscht uns. Du sagst uns, wie es um uns steht, okay, ja, also schuldig im Sinne der Anklage, ja, okay, aber deine Lösung, damit sind wir nicht so ganz zufrieden. Nur der Micha, der bleibt jetzt auf Kurs. Ach was, sagt er, sehnt ihr euch nicht nach einer Lösung, nach so etwas wie einem Neuanfang, nach Entlastung von den alten Verfehlungen, nach Verzeihen, nach Versöhnen, nach einem Neustart, nochmal neu anfangen können, so ganz von vorne und vielleicht auch einen Monat später, dass man nochmal von vorne anfängt, ohne die alten Schulden, ohne diesen alten Ballast. Die einen sagen dann vielleicht, naja, oder zu den einen sagt man dann, dann hört doch wenigstens mal zu, warum solltet ihr bei den alten Geschichten bleiben, warum sollten eure Lehrer von früher recht haben, warum sollte es stimmen, was man euch früher eingeimpft hat? Und die anderen denken vielleicht, naja, ist es nicht Gott, der mich ins Leben rief? Es ist Gott, der für mich sorgt, ich habe es erfahren, es ist Gott, ja, der mich sogar entschuldet, der mich versöhnt. Er hat mir einen neuen Anfang geschenkt, als ich das so einmal für mich festgemacht habe. Er hat mir die alten Lasten genommen. Und Micha bringt das auf den Punkt und sagt, jawohl, Gott zertritt die Schuld. Oder wie mancher vielleicht auch sagt, Gott kloppt meine Schuld in die Tonne. Es gibt so Regionen in unserem Land, da sagen sie, ja, okay, der Müll muss in die Tonne. Gott kloppt also meine Schuld in die Tonne. Micha sagt es noch etwas anders, nämlich Gott versenkt die Schuld in den Tiefen des Meeres. Es gibt Gegenden, zum Beispiel wenn man an die Ostsee gehen, ich weiß nicht, wer da schon Urlaub gemacht hat, wenn man da ins Wasser geht, dann ist es am Anfang immer erst relativ flach und später wird es dann tiefer. Also könnte man sagen, ganz weit rausfahren und dann ganz tief im Meer versenken. Also im übertragenen Sinne, Mülleimer und Meer erzählen uns, wie das so ist. Mülleimer und Meer sagen, jawohl, die Schuld ist weg, wenn Gott sich ihrer annimmt. Also denken wir mal nach. Wenn das stimmen würde, wäre das nicht ein Versuch wert? Und ihr, die anderen, habt ihr Gott wirklich in seiner Tiefe auch verstanden? Ihr glaubt an ihn, jawohl, recht so. Ihr seht, dass er euch das Leben gab und es erhält. Und ihr erkennt an, dass er die Regeln für ein gutes Leben aufgestellt hat. So ist es. Ihr habt verstanden, dass er es nicht ausstehen kann, wenn ihr eben Arme unterdrückt, wenn ihr betrügt, wenn ihr lügt und auch wenn ihr Beziehungen vor die Wand fahrt und aus Liebe auf einmal Feindschaft wird. Ja, so ist es. So ist es wirklich. Ihr seht, dass ihr eines Tages Rechenschaft ablegen müsst für euer Leben. Aber wenn das alles ist, wenn wir das von Gott begriffen haben, ich glaube, dann haben wir noch nicht alles begriffen. Dann haben wir das Ende nicht gelesen. Dann denken wir nicht und empfinden nicht vom Ende her. Dann sehen wir nämlich nur das halbe Bild. Der Micha, der sagt nämlich auch das, eben, was ihr auch sagen würdet. Und dann sagt er, für jeden anderen wäre hier Schluss. Für jeden anderen wäre hier alles zu Ende. Aber bei Gott eben nicht. Für ihn geht's weiter. Dieser leidenschaftliche Gott, der erträgt es nicht, euch loszulassen. Nein, ihm zerreißt es das Herz. Er sucht einen anderen Weg. Er sagt, die Schuld, die muss komplett weg. Die muss ausgeräumt werden. Und Gott hat dafür einen riesigen Preis bezahlen lassen, indem sein Sohn am Kreuz für uns stirbt. Vergebung also für jeden, der sich danach sehnt. Vergebung, das ist die Lösung Gottes. Vergebung für jeden, der sich gefallen lässt. Man muss es ja auch annehmen. Man kann die Botschaft hören und sagen, ja, es ist schön, ja, es ist gut, was Gott, was Jesus da macht, aber ich muss es für mich selber in Anspruch nehmen. Alte Rechnungen sind dann beglichen, wenn ich es in Anspruch genommen habe. Das Gewissen ist auf einmal frei und froh. Das Herz ist auf einmal leicht, die Last vom Rücken genommen und der Gang wird plötzlich aufrecht. Micha sagt genau das, genau das will ich euch sagen. Das genau ist Gottes Alleinstellungsmerkmal, die Vergebung für jeden, der sich haben will. Also Gott tut mit unserer Schuld, mit unserem Versagen, was er will. Er tritt sie nämlich in die Tonne, er versenkt unser Versagen im tiefsten Meer. Die Schuld ist weg. Und jetzt kann ich nochmal neu anfangen. Ein erstes Mal und wenn es sein muss, vielleicht auch jede Woche, vielleicht auch jeden Tag. Moment mal, nehmen wir mal an, es wäre so mit Gott. Barmherzig wird es auch genannt. Mitfühlend und warmherzig. Nicht kalt und hart. Also nehmen wir mal an, man könnte mit ihm reden, man könnte über Sachen mit ihm reden, über die wir als Menschen eigentlich mit so gut wie niemandem sprechen. Könnte man also darüber reden, über unser Versagen, Dinge, die wir gerne für uns behalten, die wir gerne in uns reinfressen. Also kurz gesagt, über Schuld und Versagen, über Feindschaft, vielleicht auch über eine zerbrochene Beziehung, verbitterte Kinder, verlorene Söhne oder verlorene Väter und sogar über Schwiegermütter. Man könnte also sagen, ich möchte bei Gott meine Schuld loswerden. Und er würde das tatsächlich tun, mir meine Schuld vergeben. Und ich würde das spüren, dass Vergebung geschieht, dass Versöhnung möglich wird und würde das im eigenen Leib, im eigenen Leben erfahren. Das alles mal vorausgesetzt, was würde dann passieren? Was wäre die Folge davon? Alles wieder gut. Freunde fangen an, sich wieder zu vertrauen. Gespräche kommen plötzlich wieder in Gang. Paare, die gehen plötzlich Hand in Hand. Väter und Söhne sitzen abends vielleicht wieder mit einem Bier am Lagerfeuer. Und Schwiegermütter sind plötzlich nett. Also alte Geschichten werden beerdigt und man fängt wieder von vorne an. Tja, sagt Micha, das kann alles passieren. Das ist alles auch schon passiert. Ja, es fängt an. Aber wie gesagt, es fängt erstmal an. Hier und da ein Anfang. Vielleicht auch ein Telefonanruf, vielleicht ein klärendes Gespräch, vorsichtige kleine Schritte des Vertrauens, eine ausgestreckte Hand oder aber, wenn es ganz schwierig ist, wir suchen uns außerhalb vielleicht Hilfe. Wir gehen vielleicht zu einer Beratungsstelle, zu einem, wem auch immer, zu einem Seelsorger. Wir arbeiten an alten Geschichten und wir lernen neu, was es heißt zu lieben, zu verzeihen, für den anderen da zu sein. Ja, es fängt an. Und manche Narbe bleibt. Manches kommt erst so allmählich zur Ruhe. Manches bleibt noch lange schwierig. In manchen Beziehungen ist es vielleicht auch ein Prozess. Und man sieht so ganz kleine Schritte, die man aufeinander zugeht. Und Micha sagt ganz klar, jawohl, so fängt das an. Nämlich hier drin, in eurem Herzen, im Gewissen, da wo die quälende Schuld oft hockt, da wo der Müll sich breit macht, da muss er eben in die Tonne gekloppt werden, da muss er im Meer versenkt werden. Ja, so kann es anfangen. Und so macht Gott es. Er erzählt, oder so erzählt es Micha. Und so endet auch sein Buch auf dem Höhepunkt quasi. Der macht es richtig gut, der Micha, weil sein Name ist Programm. Alle Michaels tragen es in ihrem Namen, denn Micha heißt ja wörtlich übersetzt, wer ist wie Gott? Wer ist so außer Gott? Wer ist so? Wem zerreißt es das Herz, wenn er an uns denkt? Wer ist wie Gott? Wer kann Schuld in die Tonne kloppen wie er? Wer ist wie Gott? So warmherzig, so barmherzig. Kein einziger ist so, sagt Micha. So ein schöner Name. Wer ist wie Gott? Amen.